Während Thomas in einer Jugendbandendimension verschollen ist, unternehmen Jan und Stefan einen Ausflug zur Jahrtausendwende. Denn sie sind die Silbervögel und das ist die neue Dimension.
Hallo, hier ist Audio Alpha Raum. Ich meine natürlich, hier sind wieder die Silbervögel.
Juhu!
Mit der Besprechung der neuen Dimension. Und ich begrüße mal wieder meinen Podcast-Partner, den Jan. Hallo Jan.
Hallo, da bin ich schon mal wieder. Weil das Gute an uns ist ja, das Wichtigste am Podcast ist Content, Content, Content. Und das kommt ja bei uns, also kontinuierlich.
Also wie gesagt, wir haben ja jetzt die erste Folge rausgebracht von Die andere Dimension.
Ah.
Scheint auch gut anzukommen. Bei der Aufnahme von Folge 24, ja, ist was schiefgelaufen. Das werden wir dann bei Gelegenheit, also wir müssen zu dritt einen Termin finden, wenn wir das dann nochmal neu aufzeichnen. Aber bis dahin liefern wir euch Folge 4 von Die neue Dimension, die da heißt Das Monster von Torox.
Das ist doch schon mal etwas. Das ist doch schon mal etwas.
Genau, fangen wir doch einfach mal an mit...
Das Cover.
Stefan, was sagen wir zu diesem Cover?
Gut, also ich beschreibe es. Auf dem Cover sehen wir im Hintergrund Laura, die an einer Felswand steht. Und ja, sie hat sich halt sehr stark an diese Felswand gelehnt. Hat halt auch so, ja, ihre Gliedmaßen halt irgendwie versteckt. Also ihren linken Arm sieht man gar nicht. Die rechte Hand steckt irgendwie hinter diesen Felsen. Und im Vordergrund sehen wir das Monster von Torox. Das ist Tomba. Ein großer grüner Drache, also eine Echse mit gelben Augen. Und der hat halt oberhalb seiner Augen dunkelgrüne Augenbrauen. Und auf Tomba hat sich Jantenna festgekrallt. Mit seiner linken Hand, wo man schön dieses Serentransfermodul sehen kann, das er in seinem linken Unterarm trägt. Und er hat in seiner rechten Hand ein Messer, was er halt stoßbereit hält. Also er ist wohl kurz davor, Tomba ein paar neue Löcher in den Hals zu stechen, damit er halt besser atmen kann. Ist doch lieb von ihm.
Wie neue Löcher? Hat er schon Löcher?
Nee, also ich weiß es jetzt nicht so genau. Du bist der Biologe, ob es Echsen gibt, die Löcher im Hals haben. Aber Jan will ihm wohl neue Löcher in den Hals stechen oder Löcher in den Hals stechen, damit er besser atmen kann.
Ja, das ist eher so eine Spezialität von Schlangen, aber da gehen wir jetzt nicht rein. Ja, das ist schon richtig. Ich mag das Design von Tomba sehr. Mhm. Sieht so schon böse aus mit so einem richtig fiesen Echsenauge.
Steht ja. Auf
dem berühmten Auge von Sauron in nichts nach. Der Jan sieht grimmig zu allem entschlossen aus. Ein echter Kämpfer. Zu diesem Serum-Transfermodul sagen wir später noch was. Aber was ich noch loswerden möchte, ganz im Hintergrund, die Laura, die zwar ihre Gliedmaßen versteckt hält, aber andere Sachen sind da weniger versteckt auf diesem Bild. Das ist zwar sehr klein im Hintergrund, aber sie nimmt diese typische aufreizende Damsel in Distress-Pose am Felsen ein.
Jetzt, wo du das sagst, fällt es mir auf. Das sieht aus, als wäre sie noch an den Felsen gefesselt.
Ja.
Aber sagen wir es mal so, also kommen wir ja noch gleich dazu. Also sie werden gefesselt, aber nicht an die Felsen. Und ja, Laura ist schon sehr freizügig. Also sie hat bauchfrei und das ist halt noch ein V-Ausschnitt. Also ich sag mal so, ein Millimeter weiter und ja.
Das ist so dieses Typische in Hunderten von B-Movies schon gesehen. Das wäre doch ein gefundenes Fressen für Schläferz.
Das würde ich doch auch sagen.
Aber ansonsten, wie würden wir das Cover so bewerten?
Ich sehe es jetzt tatsächlich zum ersten Mal und es verspricht einiges. Also von der Punkteskala würde ich mal sagen, ist es so eine 7 von 10, meines Erachtens, ganz spontan.
Sehe ich ähnlich. Es ist ein cooles Cover. Es macht bloß auf mehr. Es ist vielleicht ein kleines bisschen herkömmlich, so klischee-mäßig, gegen den Drachen, Damsel in Distress, aber mit halt unseren Figuren. Das ist okay.
Wo du die Figuren schon so schön genannt hast, kommen wir doch zu
Fakten. Zum Hörspiel.
Ja, und da muss ich doch mal zugeben, da war ich ein bisschen lazy und habe es jetzt nicht geschafft. Ich glaube, es sind zwei neue Sprecher. Einer, der hat nur ein paar Zeilen und einer ist ein bisschen prominenter, aber ich habe es jetzt noch gar nicht geschafft, danach zu gucken. Deswegen übertrage ich hier meine Pflicht an Stefan, weil der hat doch bestimmt schon mal ein bisschen gespickt.
Ja, das habe ich. Wir haben erst einmal Atun. Der wird gesprochen von Till Hagen, sehr bekannt als Zobert der Karl. Spricht ihn der neue Superheld, den Erzähler. Und ja, hier spricht er Atun. Und wo ich ihn halt kennen und schätzen gelernt habe, war als Maximilian Pegasus in Yu-Gi-Oh! Was ja auch mal eine Idee wäre. Jan kommt auf einen fremden Planeten und muss halt, um die Menschen dort, also die Wesen dort zu überzeugen, muss er sie in einem Kinderkartenspiel besiegen. Ja, jetzt müsste Till Hagen noch sagen, Janni Boy. Und Yu-Gi-Oh! Fans wären hier daheim.
Janni Boy.
Yu-Gi Boy.
Janni Boy, schön, das war früher ein Spitzname von mir. Das finde ich ja nur wieder gut. Der Musiklieferant von unserer schönen anderen Dimension, der David, er hat jetzt auch mal in die Original-Neue Dimension reingehört und meint, er hat den totalen Anime-Overkill, weil offensichtlich sehr viele von diesen Sprechern ziemlich intensiv im Anime-Synchronbereich tätig waren. Das haben wir ja teilweise auch gesagt und ja, Rang und Namen.
Ja, und wo wir gerade bei Rang und Namen sind, das ist jetzt auch so eine Sache. Letztens habe ich mit meiner Frau Is No Good geguckt. Das ist ja eine Serie aus den 1990ern. Also für die Leute, die Is No Good nicht kennen, es spielt im Bagdad des 9., 10. Jahrhunderts. Da geht es um den kleinen Großvisier Is No Good. Und der hat einen Traum. Er möchte Kalif werden anstelle des Kalifen. Und es sind halt immer wieder einen Plan, um Kalif zu werden. Und das scheitert jedes Mal. Und er hat halt einen Helfershelfer, den Tu nicht gut. Und eine andere prominente Figur in der Serie ist auch der Kalif selbst und ist nur gut basiert auf einer Comicreihe von René Goscinny. Was soll ich sagen? Michael Pan, unser Mimo-Sprecher, ist die deutsche Stimme von Ist nur gut. Und wer spricht den Kalifen? Klaus Jepsen, unser Professor Futura.
Oh, man bleibt
in der Familie. Und jetzt werfe ich mal eine sehr verrückte Fantheorie in den Raum. Die neue Dimension ist im Prinzip so, dass unser Is-No-Good zu einem Roboter geworden ist und sich selbst und den Sultan in eine andere Dimension geschmissen hat.
Das Gute an deinen Fantheorien ist, dass die ja nie irgendwie verrückt und wahnsinnig sind. Was?
Naja, ich heiße ja nicht umsonst der wahnsinnige Fanboy. Aber ja, ich finde es jetzt schade, dass Michael Pan jetzt nicht Zweistein gesprochen hat, weil dann wäre das neue Intro perfekt.
Ist denn Is No Good sehr bekannt?
Also in Frankreich ist der super bekannt. Es ist sogar so, dass es dort den Prix Is No Good gibt, den sich berühmte Franzosen verleihen, wenn sie es nicht geschafft haben, eine bestimmte Stelle zu kriegen. Zum Beispiel hat Sarkozy, als er mal nicht Präsident geworden ist, sich den Prix Is No Good verliehen. Ja, in Belgien ist er sehr bekannt und bei uns auch. Und für alle, die jetzt das Is No Good Intro schön im Kopf haben, hier wäre die Zweistein-Version. Professor Zweistein, dieses Tier, gewinnt niemals. Was denkt denn ihr? Denn ist er einmal schlechter dran, gewinnt am Schluss der Tenner Jan.
Yay!
Er wäre, also wäre gern Herrscher. Ja, ja, das lassen wir mal besser. Wir wollen ja keine Copyright-Verstöße hier begehen.
Man nennt Stefan auch den Goethe unter den Podcastern.
Das sollen andere bitte beurteilen. Aber ja, nach diesem Schlenker kommen wir von Atun, der von Till Hagen gesprochen wird, zu Unka. Der wird von Frank Schröder gesprochen und Frank Schröder hat den Chris O'Donnell synchronisiert. Und zwar hat Chris O'Donnell Robin, also Dick Grayson, gespielt in Batman Forever und Batman und Robin. Und
oje, oje.
Ja, heilige Serienkontinuität, Jan. Er hat den Eddie Winslow in Alle unter einem Dach synchronisiert. Also Darius McCrary.
Wow. Selbe deutsche Stimme wie Robin. Es fällt mir wie Schuppen aus den Haaren.
Na, 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 dann haben wir damit die Synchronsprecher abgehakt. Hast du noch was zu sagen?
Die vielen Synchronsprecher hierfür sind irgendwie immer zwei pro Hörspiel. Das ist schon ganz okay, aber ist Atun nicht, lass mich nicht lügen, das ist auf jeden Fall in irgendeiner Sprache das Wort für Thunfisch, korrekt?
Das weiß ich jetzt nicht.
Da bin ich irgendwie überzeugt von, weil bin ja auch ein bisschen rumgereist und da ich Thunfisch so liebe, Atun ist das spanische Wort für Thunfisch, wie kreativ.
Aber ja, also was? Es ist auch so, Saitania ist ja das türkische Wort für Teufelin, wenn mich nicht alles täuscht, also.
Ehrlich? Ja gut, das ist, naja, aber wir werden dann noch erfahren, was es damit auf sich hat für die unsere Hörer, die sich die neue Dimension nicht antun und lieber stattdessen sich auf unsere Besprechungen verlassen. Wir werden noch herausfinden, was es damit auf sich hat.
Das würde ich auch sagen.
Okay.
Was ist nur gut, Mimo, mit dem armen Kalif Professor Futura noch alles vorhat? Kommen wir zur Folgenbesprechung.
Die Folgenbesprechung.
Das Hörspiel geht 38 Minuten und eine Sekunde und besteht aus 11 Szenen. Also kommen wir wieder so auf 3 bis 4 Minuten pro Szene. Gorgun, der Klappentext.
Jan Tenner, die neue Dimension. Das Monster von Torox. Ein schwarzes Loch schleudert Jan Tenner und seine Freunde mit dem Raumschiff Silbervogel in ein völlig unbekanntes Universum. Um zurück in ihre eigene Welt zu gelangen, müssen die Freunde eine geheimnisvolle Matrix vervollständigen. Dazu fehlen 6 Zeichen. Eine abenteuerliche Suche beginnt. Die unter dem Einfluss des schrecklichen Xarxas stehenden Bewohner von Torox haben Jan Tenner und seine Freunde in ihre Gewalt gebracht. Jan Tenner und Laura sollen dem Drachenmonster Tomba geopfert werden. Werden sie fliehen können und das 4. Zeichen der Matrix finden?
Tja, was sagst du kurz zu diesem Klappentext?
Bisschen kurz, bisschen herkömmlich. Fast so, da kann man jetzt nicht so viel rauslesen. Ähnlich wie beim Cover, es ist sehr straightforward. Drachenmonster fliehen.
Der Klappentext düst halt mal wieder los wie ein Düsenjäger.
Shot!
Und das sorgt dann halt dafür, dass so die ersten Szenen da halt entsprechend ja schon mal verraten werden.
Aber ob jetzt so wesentlich mehr verraten wird, als wenn man einfach nur aufs Cover schaut?
Also ja, es ist halt schon so lala. Also ich finde den Klappentext so in Ordnung. Ist nichts Weltbewegendes, aber ist jetzt auch nicht total schlecht.
Man hätte ein bisschen mehr teasen können. Es ist ja ein kleines bisschen mehr los in der Folge, aber na gut.
Fangen wir an. Wir bekommen erstmal wieder das Intro. Der Erzähler berichtet uns wieder über die Mission, die Freunde haben. Und ab 1:38 geht es dann los. Die Freunde sind im Silbervogel und Jan eröffnet die Folge mit diesem Satz.
Willkommen auf Torox, dem 4. Planeten auf unserer Sightseeing-Tour durch fremde Galaxien.
Laura lacht und Futura bemerkt, dass nichts auf Torox auf eine höhere Zivilisation hindeutet. Und Mimo stellt fest,
subtropisches Klima, üppige Vegetation und große Bäume, Echsen und Reptilien, einige bis zu 30 Meter lang.
Er erkennt keine Humanoide, weil es sie hier nicht gibt. Und dann fragt Jan nach und Mimo registriert delfinartige Wesen, die sich auch an Land und in Gruppen bewegen. Und dann kommt es zu diesem Austausch zwischen Forbet und Jan. Fische und Amphibien? Was soll denn daran intelligent sein?
General, bitte! Wale und Delfine sind keine Fische. Jedes Kind weiß, dass Delfine intelligente Säugetiere sind. Vielleicht intelligenter als wir.
Nach Jans Mutmaßung über Evolution führt Futura dann weiter aus, dass sich unter diesen riesigen Reptilien auch bestimmt einige Fleischfresser befinden und die Delfinwesen es deswegen nicht leicht haben. Und dann macht Mimo das Außenmikro an, wodurch wir dann die Geräusche von draußen hören können. Und dann hören wir so ein paar drachenartige Geräusche. Und Forbet schwört auf seine Laserkanone, woraufhin dann Jan fragt, wo sie die Delfinwesen finden. Die befinden sich auf einem Hochseefelsen, der unzugänglich ist. Wahrscheinlich, weil sie dort vor den Riesenechsen sicher sind, laut Futuras Vermutung. Und dann will Jan gehen und Laura und Forbet streiken. Aber da kommt auch schon der Ausweg, das Flugserum. Und sie fliegen los, obwohl Futura nur noch 6 Ampullen davon hat. Und mit Zwischenmusik geht es dann zur 2. Szene.
Stefan, muss ich dazu noch irgendwas sagen?
Was möchtest du denn sagen, Jan?
Ja, Evolution. Fast genau wie bei uns. Nur ein bisschen weiter zurück. Und dann haben sich da die Delfine als intelligentes Leben durchgesetzt. Also ist es sozusagen der Planet of the Dolphins. Genauso wie Planet of the Apes. Aber mal wieder andere Dimension und die kommen auch gar nicht drauf, dass da irgendwas anderes kreuchen und fleuchen könnte. Das ist halt, das zieht sich ja wirklich so durch. Man will doch irgendetwas haben, was einem vertraut ist in der neuen Dimension. Aber da kann ich nur wieder auf die wunderbaren Classic-Folgen hinweisen. Die waren da schon ein bisschen abgefahrener und kreativer. Also soweit ich das ohne Nostalgiebrille so objektiv wie möglich beurteilen kann. Das ist natürlich immer blöd, wenn man sich so einschränkt.
es zieht sich ja bei dir auch so durch. Du hättest es gern ein bisschen verrückter, ein bisschen kreativer und ja auch mal was anderes. Sagen wir es mal so, Delfinmenschen hatten wir in Klassik noch nie. Was wir aber vergleichsweise hatten, das waren halt die Lurane. Das waren halt so Echsen, ja, robbenmäßig waren die unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht.
Robben an Land und die konnten halt schwimmen. Ich weiß nicht warum, das war ja auch alles irgendwie unter Wasser. Aber gut, du kannst es nicht vergleichen, wenn du es als Kind hörst. Ich weiß noch gar nicht, ob wir jemanden jetzt hier in den Foren oder in den Kommentaren haben, der wirklich die neue Dimension als Kind gehört hat. Das war ja nicht so der Riesenhit. Und ich kenne, glaube ich, wenige, die als Kinder dadurch an die Antenne gekommen sind, die richtig da gehuckt waren. Das würde mich mal interessieren, ob das einen ähnlichen Effekt hatte. Ja, ich meine, da gab es so viel, was da irgendwie die Aufmerksamkeit der Kids an sich ziehen konnte. Wenn wir es willen, da gab's schon die PlayStation 2, nicht nur das NES.
Also ich will es mal so sagen, ich wollte ursprünglich diese Folge beginnen mit: diese Folgenbesprechung wird euch präsentiert vom grünen Punkt, denn auch alte Plotreihen wollen fachgerecht recycelt werden. Aber leider habe ich vom grünen Punkt kein Sponsoring gekriegt, also lasse ich das mal. Und das war jetzt gerade ein Witz.
Ja, aber wegen diesem Luria, ne? Das waren Lurana und ich hatte ähnliche Vibes, dazu werden wir noch kommen. Wenigstens machen sie mit diesen Delfinwesen was Neues, aber allein schon, wie Jan dann sagt, Fische und Amphibien, nein, Wale und Delfine sind keine Fische. Das ist wirklich genau dieselbe Fauna auf einem ganz fremden Planeten in einer anderen Dimension und alle Regeln der Biologie sind da gleich. Da war ja der dumme Mockbomb noch abgefahrener.
Und das war halt auch nur ein Minotaurus. Aber man muss bedenken, nur seine Augen waren verwundbar.
Hilfe, Hilfe, ich lobe den Mockwurm gerade, siehst du, was passiert?
Oh weh.
Oh weh, oh weh. Aber ansonsten, ich meine, auch muss man dazu sagen, alle diese Delfinwesen, alle sind auf einem Hochplateau, alle auf dem Planeten.
Ja, die müssen sich halt wohl aneinander kuscheln, da kommen wir jetzt noch gleich dazu, die haben ja keine Haare, die frieren ja dann leicht.
Aber ich hatte mir dann noch aufgeschrieben, der Jan macht das alles so lustig mit dem, ja, hallo, wir sind auf dem Planeten Torox, bla bla bla. Wo ist da der Ernst der Lage?
Also, sagen wir es mal so, er kann diesen Spruch ja bringen, aber ja.
Laura klingt sehr kindisch und knatschig, das ist eher fast so ein Rückschritt. Und ich fand die Dialoge zumindest am Anfang wieder eher hölzerner, weil das war ja von Folge 1 bis 3 so ein stetiger Aufbau. Und ich habe mich echt gefragt, ob das Opening dieser Folge früher aufgenommen wurde. Weil ich fand, die haben sonst besser. Also die waren schon auf einem besseren Weg. Aber gut, ich will mal nicht zu kleinlich sein.
Sagen wir es mal so, wären sie halt nur ganz weit weggeschleudert worden, aber jetzt gleich in eine andere Dimension, das macht es ja halt schon etwas ernster. Ja, kommen wir damit zur zweiten Szene. Der Erzähler berichtet, wie die Helden über den Dschungel hin zum Hochseefelsen fliegen und landen. Und Jan bemerkt, dass sie auch die Höhle hier bewohnen. Und dann sieht Futura die Höhlenmalereien und vergleicht das dann mit den Steinzeitmenschen. Sie hören Gesang und verstehen dabei nur ein Wort. Fatong fata fatang faxarxas. Nur Xarxas hören sie. Futura hat ja zum Glück seine Logik-Transformer mitgebracht. Das neueste Update ist drauf. Und dann fragt Jan noch, ob Futura sie in seinem Koffer hat. Und Futura nur so, ohne die gehe ich nicht mehr auf Reisen. Dann stecken sie sich alle einen Logik-Transformer ins Ohr und hören dann genauer, wie die Delfinmiesen Xarxas anbeten. Sie wollen sich anschleichen, aber werden bemerkt und mit Keulen und Steinen belauert. Und dann erhalten wir von Futura folgende Beschreibung. Interessant, diese Wesen sind wirklich halb Mensch, halb Delfin. Arme, Flossen, Beine, kaum Haare, großer Kopf. Sie können sich an Land genauso gut bewegen wie im Wasser. Jan redet und Futura bemerkt den Großen mit der roten Muschel um den Hals. Das ist Atun und der versteht zunächst kein Wort. Aber es ist halt so, die haben jetzt dummerweise keinen Bubblefisch dabei, weshalb Futura ihm einen Logik-Transformer ins Ohr steckt. Atun flucht und will sie fesseln lassen, aber hält dann inne, als er Jan versteht. Und ja, daraufhin hält Atun seine Leute zurück und Jan erklärt den Transformer. Was machen uns denn?
Da muss ich doch mal einhaken. Den Transformer erklärt der Jan. I'm Optimus Prime. Entschuldigung.
Ja, auf Unicron sind sie zum Glück noch nicht gestoßen. Und Starscream ist auch nirgendwo zu finden. Und die Delfinmäßen halten Jan und seine Leute erstmal für die Boten des großen Xarxas und bitten halt um Hilfe, denn sie werden von Tomba heimgesucht, dem größten und mächtigsten Drachen dieser Welt. Denn überall findet er sie, egal ob im Wasser oder zu Land. Und Jan fragt, warum sie ihn nicht mit vereinten Kräften töten. Tja, und Atun reagiert darauf wie folgt.
Welch ein Frevel! Tomba ist heilig! Er ist die Verkörperung von Xarxas, unserem Herrn! Xarxas hat uns streng verboten, ihn anzugreifen! Ihr seid niemals Boten des mächtigen Xarxas!
Tja, hätte Jan mal besser eine andere Dialogoption gewählt, wäre es wohl nicht dazu gekommen. Denn die Delfinwesen gehen auf das Quartett los. Das Flugserum wirkt nicht mehr. Die Freunde halten sich zuerst ziemlich gut, aber als nur noch Jan steht, ergibt er sich und lässt sich freiwillig fesseln. Und Atun und Jan reden noch etwas und wir erfahren, dass Tomba zu jedem Vollmond 2 Opfer fordert. Atun will deshalb zuerst Jan und Laura opfern und beim nächsten Vollmond dann Futura und Forbit. Und sie werden in die Drachenschlucht gebracht und wir bekommen noch folgenden Austausch zwischen Jan und Atun.
Gefesselt in die Drachenschlucht? Das ist unser sicherer Tod!
Hoffentlich! Vielleicht sind deine Götter ja mächtiger als unsere. Dann kannst du die Fesseln tatsächlich sprengen und ihr könnt fliehen und am Leben bleiben.
Also eine Art Gottesurteil?
Wenn du so willst, aber eine Flucht ist so gut wie ausgeschlossen. Tomba hält sein Opfer. Das wird ihn für einige Zeit besänftigen. Und mit Actionmusik geht es dann in die dritte Szene.
Was soll denn daran Blasphemie sein, wenn man nur Tomba töten sagt?
Tja, der Jan hat das halt nicht so gewusst.
Ja, die Dialogoption. Er hätte sagen sollen, du kämpfst wie ein dummer Bauer.
Dann hätte Atun gesagt, du kämpfst wie eine Kuh. Und Jan hätte dann gesagt, Kühe gibt es hier nicht. Was redest du da?
Sehr gut. Good old Secret of Monkey Island. So muss es sein. Ja, ich habe hier, plötzlich hat Jan auch ein schlechtes Gefühl. Sehr gut, dann werden wir doch von der ersten Szene zur zweiten Szene, wird es doch ein bisschen ernster. Bisschen schnell. Ja, Gesangseffekte finde ich aber ganz gut, dass man den Xarxas da schon raushört. Das haben sie doch ganz nett umgesetzt, oder?
Das haben sie ganz gut gemacht. Also da kann ich nicht dran mäkeln. Woran jedoch mäkle, ist das mit den Logiktransformern. Schauen wir mal. Bei Horum in Folge 1 hat man den nicht gebraucht, denn er ist ja ein Mensch. Also jeder Mensch überall in der Galaxie spricht ja ein und dieselbe Sprache. Bei den Drachenmenschen haben sie die Logiktransformer nicht gebraucht. Auf Atalan haben sie sie auch nicht gebraucht, bei den Robotermenschen. Aber jetzt auf einmal bei den Delfinmenschen. Ach, da gab es ja die Logiktransformer, vielleicht sollten wir die mal wieder auspacken.
Hatten die wirklich gar nicht? Und es ist nicht erklärt worden, warum die verstehen können?
Das wurde nicht erklärt. Man kann, also natürlich, wenn wir jetzt auf Klassik schauen, da sind die halt auch, also da hat man es bei den Vogelmenschen noch gesagt, Zweistein hat denen Deutsch beigebracht und da könnte man es einfacher schlucken. Und später bei dem Planet der Puppen, dass die mit den Puppen reden konnten, da kann man immer noch sagen, Saitanias Magie. Aber ja, wie gesagt.
Das gilt ja fürs Imperium, für alles. Das ist ja auch was ganz anderes.
Korrekt.
Das auch gelten lassen, ja.
Und sagen wir es mal so, auch im dunklen Imperium haben die dann halt so Logiktransformer dabei. Also da wird das halt etabliert. Und hier, also es ist so, du hast es ja schon selbst gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Ist es eine Fortsetzung? Ist es ein Reboot? Es ist irgendwie schwer zu definieren, was jetzt die neue Dimension ist. Mein Punkt ist jetzt halt, man hätte die Logiktransformer hier auslassen können und es wäre eigentlich nichts verloren gegangen.
Oder man hätte sie vorher erklären sollen. Oder, jetzt hatte ich nämlich, ich habe es im Kopf verwechselt, diese Gabe, die Xarxas all seinen Leuten gibt, dass die Sprachen verstehen können. Ich dachte, im Schloss des Schreckens hat er das auch irgendwie gemacht, dass die ihn verstehen. Oder ich verwechsel jetzt die neue Dimension mit der anderen Dimension.
Du verwechselst jetzt die neue Dimension mit der anderen Dimension. Also ja, das ist so das Problem, wenn man so ein Fan-Hörspiel macht. Man kommt da ganz schnell durcheinander. Also ich kann es genau sagen, nein, die neue Dimension erklärt das nie. Und in die andere Dimension war das so einfache Logik. Ragund beherrscht alles und es gibt da so einen einfachen Zauber, den jeder irgendwie anwenden kann, um halt die Sprache des anderen zu verstehen. Allein schon, um halt das wegzuerklären, warum die sich jetzt alle verstehen können.
Man könnte fast sagen, dass der gute Stefan, unser wahnsinniger Fanboy-Skriptschreiber, die schlechte Logik aus der neuen Dimension transformt hat in der anderen Dimension. See what I did there?
Irgendwann nennen sie mich noch Stefabutor, dem Erneuerer der alten Welt und der Erschaffer der anderen Dimensionen. Hoppala, ich glaube, ich habe ein bisschen zu sehr vorgegriffen.
Ja, es ist, aber ich habe was völlig anderes zum Logitransformer.
Ja?
völlig anderes. Logik Transformer Update. Das neueste Update, sagt der Professor ja sicher. Was ist daran ein Update, dass du erstmal den Fremden so einen Knopf ins Ohr stecken musst? Was ist denn, wenn du auf eine Welt von Riesen kommst oder die haben da die Waffen am Anschlag und erschießen dich dann sofort? Die alten Logik-Transformer, da brauchst du solche Spirenzchen nicht. Also ist es kein Update, sondern ein Downgrade. So nämlich.
Also bei den alten war es so, Folge 45, Klassik. Da hast du einfach nur das Ding angeschaltet, es hat dann die Sprache aufgenommen, hat es verarbeitet und dann konntest du halt auch mit den Leuten sprechen. Da war nichts mit, ich muss das vorher in ja. Ohr stecken.
Das war sogar noch vor Folge 45, glaube ich, so, dass du es einfach nur einschalten musstest. Und das ist ja wohl viel besser. Downgrade. Du darfst nicht vergessen, Schloss des Schreckens ist eigentlich als Folge 47 angekündigt worden. Natürlich ist Stimmt. das Spiel, bla bla bla, aber so nicht. So nicht. Das ist kein Update. Das lasse ich nicht gelten.
Tja, das war dann wohl ein Downdate. Ja. So ein Mist aber.
Downdate, das kenne ich auch gut. Aber ich habe noch was völlig anderes. Wie der Professor das sagt, wie du das so wunderbar dargestellt hast. Die Delfine haben also Arme und Beine. Die sind wirklich wie Delfine. Flossen, Arme und Beine. Ich wusste gar nicht, dass unsere Delfine Arme und Beine haben.
Es sagt halb Mensch, halb Delfin. Arme, Flossen, Beine, kaum Haare, großer Kopf.
Mist. Ach, egal. Schneiden wir raus.
Also das haben sie eigentlich ganz gut erklärt, muss ich sagen. Und das kann ich mir auch einigermaßen vorstellen.
Kannst mir nur vorstellen wegen dieser geilen Simpsons-Halloween-Episode, wo dann die, das ist doch genauso, wo plötzlich intelligente Delfine da nach Springfield kommen und am Ende verarschen sie Free Willy und der Delfin, nee, das ist am Anfang, wo der Delfin so rauskommt und dann Lisa mit der Flosse, egal, das habe ich die ganze Zeit im Kopf, wenn ich das höre.
Das hätten sie hier eigentlich einbauen können. So Free Willy. Ja, Tomba wird für böse Zirkusspiele von dem finsteren Xarxas eingesetzt. Es ist ein riesiger Freizeitpark, den du auf Torox hast. Und Jan muss den armen Tomba freilassen. Free Tomba.
Naja. Ich hoffe mal, dein Fanhörspiel-Skript wird besser. Ich mag, der Anführer ist nicht übel gesprochen, aber du hast es ja erarbeitet. Wir haben ja eine wahre Hörspiel-Royalty. Kein Wunder, dass der das als eiskalter Profi souverän da hinbaut.
Also das muss ich jetzt mal so sagen. Till Hagen liefert hier eine solide Arbeit ab, kann ich nicht mäkeln. Also die Sprecherleistungen rein. Also wenn du allein von den Sprechern gehst, das ist eine super Besetzung. Aber du kannst noch so gute Sprecher haben, wenn das Skript halt nicht so pralle ist. Gute Sprecher können zwar noch ein bisschen was ausmachen, aber wenn...
Eben, die Schauspieler machen nichts alles. Man sieht es ja heutzutage
auch immer wieder. Es muss halt auch so gesagt werden, es ist halt eine klare Arbeitsaufteilung. Wenn du was einsprichst, dann sprichst du das einfach ein und damit hat sich's. Du wirst dir nicht fürs Skript korrigieren bezahlen. Das ist nochmal was ganz anderes.
Ja, ist auch ein ganz anderes Skill, klar.
Jo. Kommen wir damit zur dritten Szene. Sind jetzt schon über 11 Minuten in diesem Hörspiel. Von 20 Paviten werden Jan und Laura in die Schlucht gebracht, während Futura und Forbit woanders hingebracht werden. Und Atun will noch wissen, wer Jan ist, bevor er ihn in die Schlucht hinunterlassen will. Und dann erzählt Jan, dass er gegen Xarxas kämpfen will. Worauf Atun Folgendes sagt.
Xarxas ist überall. Es heißt, er lebt auf einem düsteren, fernen Planeten. Aber wo das ist, das weiß niemand. Er ist hier und dort und zugleich an jedem Ort des Universums.
Genau, denn wenn man nach der Trinität geht, dann ist er der Heilige Geist. Mhm. Und ja, Jan erzürnt Atun dann noch einmal mit seinen frevelhaften Worten, bevor er dann runtergelassen wird. Und damit kommen wir dann zur vierten Szene.
Ja, da kenne ich ja noch einen Charakter aus der Klassik, der das dann auch so ein bisschen verkörpert. Aber da kommen wir noch zu. Glaubt uns, wir kommen dazu. Wir senden jetzt wieder regelmäßiger.
Genau. Also was das angeht, das mit Xarxas, also ich finde, der wird hier nochmal wieder gut aufgebaut mit dem düsteren fernen Planeten, wo er lebt. Und dass er halt wirklich überall ist.
Genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Genau das.
Das macht ihn halt gleich ein bisschen unheimlicher. Aber... da kommen wir auch noch in dieser Folge dazu, welche Motivation unser super Bösewicht da eigentlich hat.
Wow, der Xarxas ist ja jetzt schon richtig cool aufgebaut worden. Da bin ich doch mal gespannt, was das für ein Payoff gibt.
Also, das ist auch so eine Geschichte, so aus Schreibersicht. Je mehr du aufbaust, desto mehr musst du auch liefern. Und ja, machen wir damit erstmal mit der vierten Szene weiter. Die vierte Szene beginnt mit dem Erzähler, der berichtet, wie sie in der Schlucht des Drachens Tomba sind. Und Jan versucht erstmal erfolglos seine Fesseln zu lösen und nur Atun bleibt auf den Klippen stehen, um zu sehen, wie der Kampf ausgeht. Und ja, Jan ist genervt, weil sie so viel weiter technisch fortgeschritten sind als die Paviten, aber von ihnen einfach überwältigt wurden. Laura wacht auf und wird von Jan informiert, wo sie sich jetzt befinden. Und zusammen mit Laura arbeiten sie an ihren Fesseln. Jan schlussfolgert, da Tomba die Schlucht betreten muss, gibt es ja einen Ein- und Ausgang für sie. Laura aber ist pessimistisch. Bis dahin hat er sie 10-mal gefressen. Und Laura bearbeitet weiterhin Jans Fesseln und dann kann er endlich seine linke Hand befreien. Und im Hintergrund brüllt Tomba und die Freunde vermuten, dass es eine von diesen 30-Meter-Echsen ist, die sie auf dem Flug gesehen haben. Aber sie kommen auch gleichzeitig frei und verstecken sich. Und Jan meint, der Professor hat noch 2 Ampullen Flugserum und holt sie hoffentlich. Und Laura will ihn über den Kommunikator rufen, aber die beiden melden sich nicht. Und da vermutet Jan, dass die steilen Felswände die Verbindung stören. Das Duo versteckt sich und es geht damit zur 5. Szene.
Jetzt, wo du es beschreibst, fallen mir so 1-2 Sachen noch dazu ein. Ich habe mir tatsächlich einzig und allein bei der Szene aufgeschrieben, kühner Plan, den er da hat. Aber dieses, dass er sagt, boah, wir fliegen durchs All, wir spalten das Atom, wir bauen die Neutronenbombe, werden von so Wilden dann festgenommen. Das ist ja ungefähr der Plot von jeder zweiten Classic-Folge, sobald die da den Silbervogel haben. Seien es die Vogelmenschen, seien es, das sind ja meistens primitivere, die dann sogar eine Sofortbildkamera und einen Kreisel für was Tolles anwenden zum Beispiel.
Billigster technischer Plunder.
Ja, aber dann ist das so geil. Die haben da, was weiß ich, über Lichtfunk zu Mimo, aber eine Felswand stört das. Das klingt ja nach einem Plot-Device. How convenient.
Ja, gucken wir mal, auf dem Cover, vielleicht ist da ja irgend so ein spezielles Metall. Vielleicht ist ja unter der Insel noch eine geheime Lava-Basis mit Störsendern, sodass Mimo sie nicht empfangen kann.
Oder irgendwie sowas. Besonderes Metall, mal was anderes als auf der Erde. Das wäre doch schon was.
Ja.
Guck mal, aber nee. Einfach, ja, die Felswand, die können zum Silbervogel funken, was weiß ich wo, wahrscheinlich im All. Keine Ahnung, ob es in der neuen Dimension etabliert ist. In der Klassik konnten sie über Lichtsignale senden.
Und richtig.
Wand.
Was, Jan ist ja, regt sich ja so auf, dass sie so fortgeschritten sind und dann von diesen Wilden überwältigt werden. Ich würde halt sagen, ja, Jan, du kannst nichts dafür, wie das geschrieben wurde.
Ja.
Spiel einfach mit. Und was mich stört ist, das Flugserum, das wurde in Klassik, also die einzige Folge, wo das nicht so gut funktioniert hat, war Folge 6. Und das war die Folge, wo es eingeführt wurde. Und mit Folge 14, die Zeitfalle, wurde es etabliert, das Flugserum in der erneuerten Fassung kann mehrere Stunden wirken. So, also kannst du hier auch mal wieder feststellen, dass hier die Serien halt ordentlich, ja, abgeschwächt wurden. Weil es ja heißt, Futura hat 6 Ampullen Flugserum. Die haben jetzt also schon 4 Ampullen gebraucht, um halt diesen Felsen zu fliegen, wo die Paviten leben. Jetzt hat halt der Professor nur noch 2. Wie gesagt, aber das stört mich als Altfan halt entsprechend. Weil das Flugserum ist halt auch so ziemlich das Verlässlichste von der ganzen Klassik-Serie. Weil das ist so ab Folge 14 einmal rein und dann kannst du stundenlang, ja, durch die Luft fliegen.
Vor allen Dingen wird es ab Folge 14 in jeder zweiten Folge verwendet. Was mich viel mehr stört, sind diese dummen, wie heißen sie denn, diese Armbänder, die du schon hier...
Du meinst diese Serientransfermodule.
Wozu sind die denn gut, verdammt nochmal, wenn man da überhaupt keine Serien mitnehmen kann? Das ist doch total dämlich.
Ja, ist es, weil die könntest mal ein paar Ampullen da reinmachen und so einfach mit ein paar Tastenkombinationen aktivieren, das wär's doch.
Das wäre nicht schlecht, aber so, oh, wir haben zu wenig Ampullen, das ist auch wieder so, wie heißt das so schön, lazy writing.
Ja, das wäre jetzt echt gut gewesen, wenn er jetzt so dieses Armband hätte, okay, ich brauche jetzt Flugserum, hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, B, A, Start. Das ist schon funktioniert.
Konami-Code.
Ja, ich sehe, da kennt sich jemand aus.
Ja, ein wenig. Aber zumindest wird ein bisschen Spannung aufgebaut. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Delfinwesen, ein großes Viech, was das Schrecken der Delfinwesen ist. Und jetzt werden aber Jan und Laura diesem Wesen geopfert. Und irgendwie erinnert mich das an so eine andere Folge. Weiß nicht, ich glaube, das war Planet der Vogelmenschen, oder Stefan?
Guck mal, also ich glaube, das war eine Folge, die begann mit Xun und hörte mit Gara auf. Gara, ja. Garage und Sundiri, oh.
Ja, Invasion der Androiden, weil da fahren die mit so einem Jeep auf dem Cover.
Stimmt.
Ja, die war das.
Also. Ah, genau. Wir wissen ja, 9 und 17 minus 8. Ich glaube, dann sind wir irgendwo, 19... Wir machen jetzt mal besser weiter, bevor wir hier komplett den Faden verlieren. Die 5. Szene. Der Erzähler berichtet, während halt Jan und Laura sich hinter einem Felsvorsprung verstecken, liegen Forbit und Futura in einer Höhle. Und unter einem folgenden Dialog. Entfesseln gehört bei der Armee zur Grundausbildung dazu.
Tja, das Entfesseln von Kampfhandlungen.
Sehr witzig. Die beiden Haudegen sorgen sich um ihre Freunde und Futura sieht eine Wache und Forbit fragt Futura nach einem Plan. Und er soll es bitte nicht zu kompliziert machen und daraufhin schlägt Futura Folgendes vor.
Wir verprügeln die Wache und verschwinden.
Sehr gut, einen besseren Plan hätte ich mir auch nicht ausdenken können. Sie befreien sich und Futura bereitet die Ampullen vor. Forbit überwältigt die Wache und droht ihr, aber die Wache versteht ihn nicht. Deswegen kriegt die Wache auch einen Logiktransformer, natürlich schön ins Ohr. Futura injiziert Forbit das Serum und dann fragt er die Wache aus. Und der sagt nur, ich bin Unka, ihr Verfluchten. Futura besteht auf bessere Manieren und sie erfahren, dass Jan und Laura in der Drachenschlucht sind. Und Unka meint, dass niemand dort hinunterklettern kann, aber Futura meint, dass sie fliegen können. Und Unka fragt, ob sie Götter sind. Futura macht wieder viele Worte, aber dann setzt Forbit wie folgt an. Natürlich sind wir Götter, vom Himmel hinabgestiegen auf diesen Planeten. Und wer uns bekämpft, dem ist die göttliche Rache gewiss. Unka kniet vor Respekt nieder und führt sie hin. Damit geht es dann zur sechsten Szene.
Wir sind unwürdig, wir sind unwürdig.
Unwürdig.
Hier werden die Dialoge wieder absolut großartig zwischen den beiden. Also die beiden sind momentan die in der neuen Dimension, die die witzigsten Dialoge bringen. Sie haben eine gute Dynamik und das ist halt Entfesseln von Kampfhandlungen, dann der simple Plan. Und was du gar nicht gesagt hast, das finde ich auch super. Guten Tag, wir sind Ihre Gefangenen. Ganz heißer Anwärter für das Zitat der Folge schon mal, was Futura da sagt. Aber da, ja. Da kommen noch andere Banger. Also das reißt hier nicht ab. Allein schon wie der Vorbild dann so, natürlich sind wir Götter. Erinnert mich so ein bisschen an, ich war 10, deine Lieblingsfolge, der wahnsinnige Professor. Natürlich sind wir Außerirdische. Buah!
Was soll das, Jan? Ja, wir sind doch Außerirdische.
Ja, das mag ich sowas.
Also ich muss sagen, die Dynamik zwischen Futura und Vorbild ist hier wirklich gelungen. Die Szene macht auch wirklich Spaß, sich anzuhören. Vor allen Dingen, wir sehen die beiden, dass die sich auch mal nützlich machen. Futura, das passt halt irgendwie. Er will sich gerade in irgendwas verrennen und Forbit macht halt einen auf Gott. Und es tut mir leid, ich muss da immer wieder an den Schatz von Luria denken mit Edel Zweistein. Sie hätten sich für Forbit vielleicht auch so einen schönen, behämmerten Namen überlegen können.
Edel Forbit.
Fällt mir jetzt nichts ein, aber, werte Hörer, es würde uns sehr freuen, wenn euch was einfallen würde. Der Austausch, allein schon, ja, Entfesseln gehört bei der Armee zur Grundausbildung dazu. Ja, das Entfesseln von Kampfhandlungen, also das fand ich einfach nur großartig. Das ist
ein gelungener Spruch, also da gibt es absolut nichts dran zu mäkeln.
Definitiv nicht, ja, also da gibt es echt nichts dran zu mäkeln.
Und es geht weiter, der Fun, in der nächsten Szene.
Genau, die sechste Szene. Der Futura beschwert sich, dass Unka schwer ist und dann erreichen sie die Schlucht und Unka bettelt darum, oben zu bleiben. Auf Forbits Beschwerde antwortet er, dass sie ja Götter seien und da viel mächtiger als Tomba. Dann lassen die beiden ihn am Rand der Schlucht und sehen Atun. Sie fliegen und finden endlich Jan und Laura. Und Jan hat auch gleich eine Serienbestellung an den Professor. Er will nämlich das Power Serum, um Tomba zu besiegen. Warum? Weil halt Forbit und Futura nur einen von ihnen mitnehmen können. Aber das Power Serum ist im Silbervogel und Forbit gibt Jan noch Unkas Messer. Dann fliegen sie weg, während Jan und Laura sich wieder verstecken und damit geht es dann zur siebten Szene.
Wie gesagt, der Spaß geht hier unwillkürlich weiter. Das war irgendwie, wo Unka irgendwas sagt von, aber ihr seid doch mächtiger. Warum? Ach so, wir sind doch Götter.
Ach Mist, ich habe meine eigene Göttlichkeit vergessen.
Passt so gut wie eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus der ganzen Klassikreihe mit dem, wenn wir nur Jan hätten. Aber wir haben doch Jan. Ach so, er ist ja eine Spinne. Ja, das ist nicht schlecht. Ach so, in Ordnung. Und dann ein weiteres Highlight, ne? Wo der Forbit, es ist tatsächlich erstaunlich seicht, weil sonst ist ja Subtilität nicht so die Stärke dieser neuen Dimension. Aber wo er dann, mach's gut, junger Krieger. Boah, das ist so gut. Wo er dann nochmal so ein bisschen einen auf Gott macht zum Unka. Das finde ich so großartig.
Das hat er echt super hingekriegt.
Dann schon, machen Sie mich nicht schwach, General. Noch ein Anwärter auf das Zitat der Folge. Mensch, da muss man hier richtig sich hart entscheiden.
Also die beiden, die hauen, ja, seit Szene 5 hauen die einen guten Spruch nach dem anderen raus. Also das ist wirklich gut gemacht.
Ja, und das habe ich Power Serum nicht mitgenommen. Das ist natürlich auch wieder gut. Hätte man zum Beispiel in diesem Transfermodul, aber vergessen wir es.
Naja, Jan hat auch den Code vergessen. Und die 10 Transfermodule, ja, neueste Technologie ist vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert. Wer weiß das schon? Denn wenn der Zweistein wäre, dann wäre es zu einfach. Also kurzum, werden irgendwie niemandem gerecht. Was sie hier hätten machen können, sie können ja nur einen mitnehmen. Warum nicht einfach Laura mitnehmen? Und Jan versteckt sich weiter. Das war so meine spontane Idee. Natürlich, da was von der Spannung weggenommen. Aber ja, wenn sie schon mal einen mitnehmen können, warum nicht Laura?
Ja, und? Und Jan muss dann alleine kämpfen, oder was?
Zum Beispiel.
Das ist doch scheiße. Ich meine, die wissen doch, dass der Tomba relativ übermächtig ist und einfach nur, ja, Jan schafft sowieso immer, den lassen wir dann hier. Oder was?
Natürlich, sie nehmen Laura mit und dann kommen sie mit dem Power Serum zurück. Oder halt, der Silbervogel hat doch eine Laserkanone, aber ja, ich bin da wieder zu negativ, was das angeht. Ich gucke mir das an und aus Schreibersicht denke ich mir sofort, das hätte man so oder dies oder das oder jenes. Und ja, natürlich, ich weiß, Laura muss da bleiben, damit Jan auch mehr Kraft hat, um gegen Tomba zu kämpfen und so. Damit er auch jemanden hat, mit dem er sich austauschen kann, während er das macht.
Aber ich verstehe dich immer noch nicht. Die würden doch nicht einen da zurücklassen. Das wäre doch doof. Einfach um Laura zu retten, weil sie die Damsel in Distress ist. Nee, das ist aber auch nicht der Jan-Tennis-Stil. Das kann man nicht sagen.
Nee, wie soll ich das ausdrücken? Also sie sagen ja, sie können nur einen von ihnen mitnehmen, weil das Flugserum halt nicht stark genug ist.
Das ist aber eigentlich Schwachsinn, halt, weil wir in der alten Klassik schon gesehen, jeder kann eigentlich einen tragen. Naja.
Richtig. Ja, das stört mich. Und wenn sie nur einen mitnehmen können, wäre es halt eine Idee gewesen, halt Laura in Sicherheit zu bringen. Und Jan kann gut alleine zurechtkommen, bis sie dann mit dem Power Serum kommen. Das war jetzt so mein Gedankengang.
Nee, bin nicht überzeugt.
Okay, kommen wir damit zur 7. Szene. Futura funkt Mimo an. Er soll ihm das Power Serum XL15 bereitstehen. Außerdem soll er laut Vorbild die Rampe ausfahren. Und das Raumschiff kommt an, aber da lässt die Wirkung des Flugserums nach. Futura und Vorbild fallen. Sie landen glücklicherweise weich. Der Silbervogel ist in Sichtweite, aber die Schleuse ist zu, weil die Paviten ihn auf einmal belauern. Das Duo schleicht zurück zum Rand der Schlucht und Futura meint, dass er noch eine Idee habe. Und damit kommt es dann zur 8. Szene.
Man sollte immer mindestens ein Dutzend Ampullen mitnehmen. Hm?
Also es zieht sich hier durch. Ich werde auch nicht müde, es zu wiederholen. Das Flugserum. Also es ist so, in Klassik super. Und in Der neue Superheld ist es sogar so gut, dass du damit so schnell wie der Schall fliegen kannst. Wird direkt in der ersten Folge von Der neue Superheld so etabliert, wo Jan Senior sich das Flugserum spritzt, um sofort bei Tanja und seinen Kindern dann halt zu sein.
Es ist in diesem Fall tatsächlich eher ein Reboot, wo man einige Regeln nochmal neu aufgestellt hat. Wir haben es ja in der ersten Folge gesagt, das war Anfang der 2000er noch überhaupt nicht gang und gäbe, wie jetzt ungefähr jedes Jahr ein neues Reboot und der vierte Spider-Man und was weiß ich nicht alles. Also damit kann ich tatsächlich noch eher leben, wenn so die interne Logik nicht so transformiert wird.
Ja,
wenn man dabei bleibt, dann ist das für mich okay. Wenn die sagen, okay, das ist anders als in der Classic, aber mach es wenigstens jetzt für die neue Dimension konsistent. Und wie du schon richtig gesagt hast, zuerst ist es kein Problem, dann brauchen sie plötzlich einen Logik-Transformer. Das ist alles irgendwie so, meh.
Das hätte man einfach so erklären können. Sie sind in einer neuen Dimension. Futura stellt am Anfang der Folge fest, hier ist es mit den Gesetzmäßigkeiten mit dem Flugserum so, dass die Wirkung verzögert, also verkürzt wird. Und damit hättest du das erklärt. Oder hättest irgendwas mit Gravitationswellen, irgendwas Pseudowissenschaftliches anführen können. Irgendwas. Aber es ist halt...
Ja, wirklich. Obwohl wir das ja auch schon mal hatten. Da sind wir zwar noch nicht in der Klassik hingekommen, aber jetzt zum Beispiel, es funktioniert alles umgekehrt in dieser Welt. Oder hier sind andere Physikgesetze.
Andere Naturgesetze, ja.
Naturgesetze, dann hast du aber ein Riesenproblem. Was habe ich bis jetzt bei jeder Folge angemäkelt?
Menschen. Der
Bonbon. Ja, ja. Aber das ist sowieso. Nee, die Sache ist ja, wenn alles so ähnlich ist, sogar die Evolution verläuft fast gleich und ist alles da, dann kannst du nicht andere Naturgesetze haben.
Richtig.
Was keinen Sinn macht. Leider.
Womit wir zur 8. Szene kommen. Der Erzähler berichtet, wie Jan und Laura warten und Tomba kommt immer näher. Laura versucht wieder zu funken, aber weder Mimo noch Futura melden sich, weil die Felsen die Kommverbindung stören. Und Jan ist wild entschlossen, gegen Tomba anzutreten. Und Laura beschreibt ihn: mindestens doppelt so groß wie ein Tyrannosaurus Rex. In das Maul passen gut 3 Menschen. Sieh nur, diese schrecklichen Zähne.
Trotzdem muss ich ihn angreifen.
Nein, Jan, bleib bei mir. Hier in diesem Versteck sind wir sicher.
Ne, Mimo würde jetzt sagen, negativ. Tomba hat uns gesehen. Ein Hieb mit seinem Schweif und der Felsen kracht über uns zusammen. Nein, Laura, hier sind wir nicht sicher.
Laura soll hier bleiben, wo es nicht sicher ist, während Jan Tomba entgegenläuft. Er zieht seine Aufmerksamkeit auf sich und fordert ihn zum Boxkampf. Ja, er will Tomba von Laura weglocken und bemerkt auf einmal einen Schatten. Mimo meldet sich, Notplan B kommt. Eine Ampulle wird vom Silbervogel aus mit einem kleinen Fallschirm abgeworfen und schwebt nach unten in die Schlucht. Sie landet vor Tombas Vorderklauen und Jan krallt und initiiert sich das Serum und dann fordert er Tomba auf, näher zu kommen. Und er springt ihn auf seinen Rücken und sagt Folgendes.
Ich kämpfe nicht nur für mich, sondern auch für Laura und das verleiht mir doppelte Kräfte. Und jetzt pass mal auf, was ich mit dem Messer mache.
Und mit Zwischenmusik geht es zur 9. Szene.
Boah, Jan hat die Kraft der 2, naja, durch Laura. Lassen wir das.
Er ist schon so stark wie 10 Drachenmenschen. Und dadurch, dass er für Laura kämpft, hat er jetzt die Kraft von 20 Drachenmenschen. Doof ist, dass jetzt Tomba ein Drache ist und vielleicht hat er ja die Kraft von 30.
Ja, das wäre natürlich schlecht. Und ich finde es so schön, wenn als Jan, der eine Dialog, den wir jetzt nicht nachgetont haben, hast du etwa Angst um mich? Ja, du blöder Kerl. Ah, schön. Und das ist auch der doppelte T-Rex. Das heißt, Jan ist so stark wie ein T-Rex mit dem Power-Serum und durch Laura ist er doppelt so stark. Siehst du? Mir sind Power-Level immer so wichtig. Das muss immer ausgeglichen sein.
Genau.
Ich habe 2 Fragen. Zum einen, er möchte einen Boxkampf mit Tomba, obwohl der Schweif Felsen zerstören kann. Da kannst du auch einen 3-Jährigen auf Klitschko losschicken und dem Klitschko sagen, pass auf, der 3-Jährige hat einen schlimmen linken Haken. Und der Silbervogel, was fragen wir uns denn da?
Also wir machen jetzt erstmal das eine, ein Boxkampf, sagen wir es mal so, ein Tyrannosaurus Rex, das wäre ein bisschen unfair, muss ich jetzt mal sagen.
Ja. Das haben sie gar nicht gesagt. Ich hatte das gar nicht im Kopf, weil ich in meinem Köpflein, zumindest ist ein anderer Planet, deswegen dachte ich, er sieht nicht ganz so aus wie ein Tyrannosaurus Rex. Die haben zumindest die Stummelärmchen nicht beschrieben. Ich habe gedacht, wenigstens ist das so ein richtiger Drache, so ein Godzilla-Viech.
Naja. Godzilla! Aber ja, atomarer Atem und Jan ist weg. Der muss einfach nur mal von dem Maul erwischt werden, dann ist er auch weg. Aber ja, das ist das eine. Und ja, was du mit dem Silbervogel meinst. Ich glaube, es gibt irgendwas, das nennt sich Laser. Dann ist es etwas, das nennt sich K. Und dann gibt es noch etwas, das nennt sich None. Wenn wir diese 3 Bestandteile zusammenbasteln, dann haben wir, glaube ich, eine Laserkanone.
Die neue Geschmacksrichtung von Danone?
Ja, gesponsert von Eduard Laser.
Genau. Wäre doch eigentlich besser als das Power-Serum. Ich meine, haben sie nicht, wie war das noch? Im zweiten haben sie vergessen, dass sie die Laserkanone haben. Im dritten haben die genau dafür benutzt, um damit zu schießen.
Ja.
Jetzt im vierten haben sie es wieder vergessen. Das meine ich mit interner Logik. Wenn das alles eine interne Logik hätte, wäre mir die Unterschied zur Klassik egal. Aber hier wird halt viel reingeschmissen und ja.
Wie gesagt, hättest du jetzt irgendeine Erklärung dafür? Beispielsweise, die wurde jetzt in der letzten Folge benutzt, die muss ich erstmal wieder aufladen, das dauert noch, es geht nicht. Und es ist halt auch einfach so, die sind ja im Freien in dieser Schlucht. Also der Silbervogel kann ja da drüber fliegen. Und das hattest du. In der Schatz von Luria hatte der Silbervogel noch keine Laserkanone. Aber es war auch so, das war alles unter Wasser und es war in einer Unterwasserhöhle. Und da konnte auch kein Silbervogel kommen und sie retten.
Und selbst wenn, du darfst nicht vergessen, die Luraner haben Netze um den Silbervogel gespannt.
Richtig. Das hat zwar nichts gebracht, aber ja.
Wissen wir ja nicht. Die haben ja dann gesagt, oh, und, offensichtlich doch, weil die mussten die Netze dann wegmachen. Das mit dem, aber jetzt, so geil, mit diesem Serum und so einem kleinen Fallschirm. Man kann sich das schon cool vorstellen, aber zum einen hat Mimo so ein Fallschirmchen dran gespannt. Der ist also so frei über solche Mini-Funktionen beim Silbervogel zu verfügen. Das war ja nun doch nicht, denke ich.
Wahrscheinlich konnte er deshalb die Laserkanone nicht einsetzen. Er hatte die Wahl, schickt er jetzt das Power-Serum mit dem Fallschirm oder benutzt er die Laserkanone? Und Futura hat ihm ja gesagt, er soll ihm das Power-Serum schicken. Und da hat er gemeint, okay, dann brauche ich ja die Laserkanone nicht zu benutzen.
Ja, nur das Power-Serum macht nicht unverwundbar. Das ist ein bisschen...
Natürlich. Er macht nicht unverwundbar, macht nur super stark. Wie ein Zaubertrank von gewissen Gallien.
Ja, und die Laserkanone wäre die bessere Wahl. Aber richtig, wenigstens ist der Kampf ganz gut beschrieben, ganz guter Spannungsaufbau. Es geht natürlich um den Kampf von unserem Helden, den will man ja. Ja, das kennt man ja, wenn so gewisse Schreiber so auf etwas hindringen. Und das muss immer logisch sein. Nicht wahr, Stefan? Das kenne ich ja auch.
Ja, wie soll ich das sagen als Schreiber? Du hast halt eine Idee im Kopf, die willst du umsetzen. Aber da musst du natürlich auch immer wieder manchmal so hinterfragen, wenigstens 2-3 Mal, ob das so dann halt auch Sinn ergibt. Falls nicht, dann ja, wir kommen jetzt noch gleich dazu. Also, wir kommen zur 9. Szene. Es wechselt jetzt, ja, die Perspektive. Last time on Jan Tenner. In sicherer Entfernung ist der Silbervogel gelandet. Futura und Forbert laufen ihm durch den Dschungel entgegen und beobachten den Kampf in der Schlucht. Jan kämpft verbissen und heldenhaft. Die Worte des Erzählers, nicht meine Worte. Futura funkt Laura an. Das funktioniert auf einmal. Und sie wiederholen nochmal, was passiert ist. Und dann haben wir folgenden Dialog.
Das war meine Idee.
Und damit meint er wohl, dass Mimo das Serum abwirft. Und Futura kommentiert den Kampf. Und Forbit meint, Jan solle Tomba das Herz durchstechen. Aber Futura hält dagegen.
Tenners einzige Chance besteht darin, der Bestie die Gurgel durchzuschneiden. Ich weiß, das hört sich brutal an, aber...
Brutal? Bei einer Bestie, die Hunderte von unschuldigen Opfern verschlungen hat? Und Laura dann so, wenn Jan den Drachen tötet, erspart er weiteren Opfern das gleiche Schicksal. Da, jetzt bäumt Tomba sich auf. Sie fiebern mit, Jan verletzt Tomba. Tomba brüllt schmerzerfüllt und Jan wird abgeschüttelt. Und dann rennt Jan auf den Erdspalt zu. Tomba stürmt ihm hinterher, kann nicht stoppen und stürzt hinab. Laura wirft sich ihm entgegen, gibt ihm einen Kuss und dann reden sie noch etwas. Und dann sieht Laura die Paviten hinter Futura und Forbit und es geht mit Musik in die 10. Szene.
Ich finde das ja schön, dass die diesen Disclaimer jetzt im Hörspiel bringen, der eigentlich auf der Kassette stehen sollte. Ich weiß, es hört sich brutal an, aber nein, das ist bei der Bestie okay. Dass sie das direkt hier für das Kinderhörspiel, das ist doch ein Kinderhörspiel, schön gerecht im Dialog nochmal aufbereiten.
Denkt denn hier einer an die Kinder?
Denk an die Kinder, lalala.
Okay, also, was soll ich sagen? Hier hat mich dieses Hörspiel komplett verloren. Und das hat damit zu tun. Ich habe mir diese Szene jetzt für die Vorbereitung jetzt mal so 5, 6, 7 Mal hintereinander angehört. So, Also. Okay, Jan hat Tomba nicht getötet, hat ihn nur verletzt, weil er ja abgeschüttelt wird. Weil Forbit meint ja Treffer und dann, oh nein, das Vieh muss eine Panzerung zäh wie sonst irgendwas haben. So, dann lockt Jan Tomba in einen Erdspalt, wo er dann jetzt wohl feststeckt und dann wohl irgendwann verhungert oder halt verendet. Das hat, ja, wie soll ich das sagen? Was passiert in Klassik? Wie gesagt, das hat mir halt jetzt nicht so gefallen. Die reden die ganze Zeit davon und ob es jetzt richtig ist, Entschuldigung, hier muss es ganz klar gesagt werden, ja, es ist richtig, dass Jan jetzt diesen Tomba da tötet.
Das kennst du ja sicherlich, weil du ja die ganzen Sachen als Schreiber betrachtest, wenn sich Schreiber in so eine Ecke reinschreiben und nicht mehr rauskommen. Das ist ja ganz oft so, wenn irgendwie was weitergesponnen wird und dann zum Beispiel es wird Zeitreise eingeführt. Das ist immer ein Problem. Da musst du dir immer irgendwas ausdenken. Jetzt mal ganz hochgegriffen und ganz niedrig gegriffen, bloß weil Futura das gesagt hat, mit die Gurgel durchschneiden und steche ihm ins Herz. Es ist in der Tat relativ brutal beschrieben. So krass hatte man das zum Beispiel, wir müssen es natürlich mit der Klassik vergleichen, weil das ist ja unsere Referenz. Das hatte man, glaube ich, so noch nie. Ich finde, das höchste der Gefühle war, wenn jemand stirbt, wie zum Beispiel der Leone in Folge 12.
Korrekt.
Ein gewisser Barbarenführer. Das ist ein Spoiler.
Wobei es hier anzuzweifeln ist, dass Jan ihn erledigt hat. Da kommen wir dazu, sobald wir bei der Folge sind.
Wichtiger ist aber nur, das ist noch nie so, wie sagt man so schön, graphic oder so.
Grafisch.
Das
wirklich,
ist halt
dass
so,
man es sich vorstellen kann.
Das hätten sie, wenn er das anders formuliert hätte, da kann man sich ja auch, ja, keine Ahnung, dieses, ich weiß, das klingt brutal, das klingt wirklich so nachgeschoben, als ob man noch, oh, hier hören Kinder zu, das muss man jetzt noch mal ein bisschen abschwächen. Anstatt den Dialog abzuschwächen mit Gurgel durchschneiden, soll man einfach sagen, ich hoffe, Jan kann ihn irgendwie besiegen. Oh nein, er schüttelt ihn ab. Fertig. Siehst du, das ist nicht sogar anders schreiben, anstatt mit so einer Sülze.
Also es ist, was mich hier stört, ist in Szene 9. Sie beschreiben es, wie das wohl jetzt so passiert und dass es brutal ist, aber Jan tut es dann nicht. Also du kriegst es halt nicht so richtig mit. Wenn ich das jetzt mal mit Klassik, jetzt mal spontan, das mit der Mutterspinne, das, okay, das war noch von H.G. Francis, aber das ziemlich gut umgesetzt, so von der Dramatik her, und da hinterfragst du es nicht, weil Jan muss die Mutterspinne töten, um die Menschheit zu retten, ganz klar. Dann das, wo sich ja auf diese Folge hier bezieht, Sungara, ich habe jetzt dann einfach mal zum Kontrast auch mal in Folge 19 reingehört. Und da ist es so, da nimmt sich Jan einen spitzen Stein und sticht halt immer auf Sungara ein. Und das hörst du dann halt. Und der sticht dir halt mit dem spitzen Stein immer in den Hals und klatscht, ja, Sungara auf Stein und dann ins Wasser. Und Laura sagt, du hast sie getötet. So. Und dass man dann hier einfach davon zurückschreckt und nicht einfach, dass Jan halt wirklich den Drachen erledigt, sondern ja, er jagt ihn einfach in der Erdspalte und das war's. Also ich muss sagen, Entschuldigung, wenn du es schon so grafisch beschreibst, dann zieh es auch durch. Oder beschreib es nicht so grafisch und zieh es halt durch und...
Nee, ich sehe das genauso. Aber es bleibt bei diesem, so wie der Professor es beschreibt, die Gurgel durchschneiden. Das finde ich schon ein bisschen krass, aber das lässt du einfach weg, weil deswegen besiegen, oder wie hast du gesagt, man hat immer gesagt, nicht töten, sondern...
Ja, zerstören.
Ja, zerstören. Obwohl, in der Antenna Classic ist das öfter, du hast sie getötet.
Ja. Ja.
Das ist einfach nur wegen dieser Gurgelbeschreibung, glaube ich, dass das ein bisschen zu hart war. Aber dann nimmt den Dialog neu auf und, na egal.
Ja.
Ist ja manchmal schwierig, Sprecher zu bekommen, Dialoge neu aufzunehmen. Was, Stefan?
Und du musst jetzt auch mal bedenken, also das, was wir machen, das ist ja als Fans. Und ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn man das ja kommerziell macht, mit, wenn man die Leute bezahlt und alles. Oh, also Respekt an alle Hörspielmacher da draußen, die das finanzieller Basis machen.
Ja, ich sehe das. Das ist irgendwie, das ist weder Fleisch noch Fisch.
Ja. So. Ja, danke, danke. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
Brutal bei einer Bestie. Ja, ja.
Richtig.
Und sehr viele Beschreibungen sind da drin. Aber gut.
Kommen wir damit zur 10. Szene. Der Erzähler berichtet, dass die Paviten nicht angreifen, sondern Jan und Laura hochhelfen, bevor sie sich vor ihnen verneigen. Und dann werden sie zurück zur Unterwasserhöhle gebracht, wo Atun schon auf sie wartet. Und Atun lobt Jan, den heiligen Drachen besiegt zu haben. Hoffentlich hat Son Goku irgendwo noch ein paar Dragon Balls rumliegen. Das ist jetzt nämlich nicht so gut.
Das hat ja schon mal der Piccolo gemacht.
Der Oberteufel Piccolo.
Ich habe nachgeholt.
Sehr gut. Da müssen sie sich mal am besten an Kami wenden. Von nun an wollen die Paviten Jan als Gott anbeten. Aber Jan will das nicht, denn er ist ja nur ein Mensch. Und Laura erklärt daraufhin, dass jeder von den Paviten den Drachen hätte töten können. Jeder sollte sein Leben selbst in die Hand nehmen. Daraufhin weist Atun sein Volk an, ab sofort wieder in den Gewässern zu leben, wie ihre Vorfahren vor ihnen. Und unter großem Jubel stürzen sie sich in die Fluten und auf Futuras Nachfrage erklärt Atun, dass Xarxas ihnen verboten hätte, im Wasser zu leben. Ein Volk, das seiner würdig sei, würde auf dem Land leben. Und aus Furcht vor Xarxas lebten sie gegen die eigene Natur. Jan und Atun geben sich die Hand als Zeichen der Freundschaft und Atun gibt ihm seine Muschel als Zeichen der Freundschaft in seiner Welt. Heißt also, er muss irgendwo wohl noch einen Schrank haben mit lauter Freundschaftsbändchen, in dem Fall halt Freundschaftsmuscheln. Und wir kommen zur 11. Szene.
Achso, das ist Wales Gang Petri. Ja. Ich finde das so herrlich wieder mit dem Jan. Ich bin nicht der Messias.
Er hat dafür gesorgt, dass ich spreche. Der Messias, ein Wunder.
Ein Wunder, nein. Lasst uns alle eine Sandale ausziehen und die andere am Fuß behalten. Und genauso mit dem, ihr seid alle Individuen. Na gut, ich nicht.
Also ich muss sagen, die Grundbotschaft gefällt mir ganz gut. Das ist vernünftig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wie heißt es so schön schon bei den Römern? Die Götter helfen dem, der sich selbst zu helfen weiß. Kurzum, es gibt nichts Gutes, außer du tust es. Und ja, hier hätten die Delfinmenschen sich mal zusammengetan. Tomba hat die Kraft von 30 Antennas. Zusammen haben sie vielleicht die Kraft von 31 Antennas. Vielleicht hätte es ja geklappt.
Ja, das klingt schon so. Aber... was ich so absolut helfe. Niemand hat das Recht, sich in euer Leben einzumischen. Wenn du es sagst.
Genau, ich mische mich in euer Leben ein, um euch zu sagen, dass das niemand
tut. Ja, das ist so geil. Ich werde kein Zitat der Folge finden. Ich sag's dir jetzt schon, ich kann mich da nicht entscheiden. Das ist nämlich nochmal ein Anwärter drauf, wie die einen auf Moral machen. Und dann, das ging ja super schnell mit dem Lebensraumwechsel. Juhu, wir planschen jetzt wieder.
Und das bringt mich halt auch wieder zu einer Sache, die ich halt jetzt kritisch sehe. Also, wir haben Xaxas etabliert. So, wir wissen bis jetzt nicht viel, außer er ist wahrscheinlich ein Roboter, der sich selbst gebaut hat. Er ist überall und nirgends. Tomba, wenn wir mit der Dreifaltigkeit gehen. Oh, ich bin mal gespannt, ob Tomba nach 3 Tagen wieder aufersteht. Wer weiß das schon? Was soll ich sagen? Jetzt mal so eine Frage. Nimm jetzt mal an, du wärst jetzt Xaxas. Du herrschst jetzt über irgendwas. Was hast du davon, einem Delfinvolk zu sagen, es darf nicht im Wasser leben, sondern muss an Land bleiben und sich fressen lassen?
Diabolische Freude, wenn ich überall und nirgends bin, dann sitze ich da auf meinem dunklen Planeten, habe hier so mehrere Flatscreens und gucke mir auf
Genau.
den Planeten an, wie alle leiden und sage, muah, alle leiden. Mehr nicht. Auch ein Lazy Writing nehme ich an.
Ach, aber was soll ich sagen? Ich sehe halt den Sinn nicht dahinter. Und das ist halt das Doofe. Also wie gesagt, die Grundbotschaft ist in Ordnung, aber ich hätte mir halt vielleicht die ein oder andere Erklärung vielleicht gewünscht, vielleicht, dass Xaxas irgendwas im Meer da ausheben lässt von seinen Robotern und die Paviten schwimmen da die ganze Zeit rum und na, vielleicht hat er das ja sogar. Das wäre, ja, okay, in
Meinst
Ordnung. Dann könnte ich's zählen lassen.
so ein kontinuierliches Theme, ja, das ist immer nicht schlecht.
Er hat es denen damals befohlen und als es fertig war, hat er halt vergessen, es ihnen zu sagen, so, ihr dürft jetzt wieder im Wasser leben. So, was interessiert mich das denn?
Das stimmt, aber das ist wirklich so einfach nur böse, um böse zu sein.
Korrekt.
Das ist schade. Das ist,
Ja.
ja, da fehlt so ein bisschen das Verbindende. Wollen wir doch mal sehen, ob das in der anderen Dimension ein bisschen anders wird, was, Stefan?
Oh, da könnt ihr gespannt sein. Kommen wir zur 11. Szene. Der Erzähler berichtet, wie ist nur gut, pardon, ich meine Mimo, die Freunde abholt. Hat halt wieder nicht geklappt mit Genie anstelle des Genies werden. Dann fliegen sie los und sie sehen, wie Atuns Volk im Wasser spielt. Kaum wieder im Weltall lobt Jan Mimo für seine Hilfe. Und Mimo freut sich über das Lob von Futura, weil er logisch gehandelt hat. Ja, mein guter ist nur gut, ich meine mein guter Mimo. Und natürlich ist es die rote Muschel. Jan scannt sie ein und Horums Holographie baut sich auf und gratuliert zum 4. Zeichen. Aber jetzt geht es nach Zorkum, 9,5 Lichtjahre entfernt. Und Forbit hofft auf einen normalen Feind, den man mit der Laserkanone beschießen kann. Worauf Futura sagt: Sie und Ihre Laserkanone, Sie sollten sie mit ins Bett nehmen, General. Laura entschuldigt die Frotzelei, aber Horum lacht, weil es an die Gespräche mit seinem Herrn Ragund erinnert und er wünscht ihnen viel Erfolg. Laura fragt sich, was er allein auf seinem Planeten macht und Jan sagt daraufhin:
Er denkt an den Kuss, den du ihm zum Abschied gegeben hast.
Tja, und mit einer Abschlusslache endet dieses Hörspiel.
Yay! Und wo könnte nur das letzte Matrix-Zeichen sein?
Ich hätte ja gedacht, es wäre im Schuppenshampoo von Tomba.
Oder sowas, eine Schuppe von Tomba, so Blade Runner-mäßig. Eine Schuppe ist noch da.
Oder vielleicht das Messer, das sie von Unka bekommen haben.
Das wäre wenigstens etwas gewesen. Aber gut, es ist halt die Muschel. Aber woher wusste Jan das? Weil Jan sagt ja so, nein, wir haben das Zeichen schon. Woher wusste er das?
Oder am Schluss war der Dolch, in Wahrheit war da noch die heilige Handgranate eingebaut und da war es auf alle Fälle drin.
Aber es ist wieder blöd, dass Jan das wusste. Der hat schon wieder das Skript gelesen. Aber ja.
Aber ja, die heilige Handgranate könnte es ja auch nicht sein, weil es gab ja keinen Hasen auf diesem Planeten.
Richtig.
Stimmt, da hat sich die Evolution ja anders entwickelt.
Naja.
Stell dir mal vor, sie wären auf Hasenmenschen getroffen. Das wäre wohl die Neuversion von Watership Down
Wollte
gewesen.
es gerade sagen, unten am Fluss, ja, das wäre dann mal wirklich zu brutal gewesen mit Gurgel durch und sowas. Huiuiui, tausende Kinder traumatisiert. Naja. Sehr schön. So, Stefan, was sagen wir dazu?
Nun, man sieht überdeutlich die Blaupause von der Schatz von Luria.
Völlig.
Ich erzähle es jetzt einfach mal aus Schreiberperspektive. Schatz von Luria hat das halt wesentlich besser gelöst. Erstens mal, sie sind unterwegs, weil sie halt eine Schnitzeljagd auf den Stein der Macht veranstalten. Sie steuern den an, weil sie glauben, dass dort der Stein der Macht ist. So, sie kommen dorthin und sie treffen auf diese Unterwasserwesen, auf die Lorane. Und die wurden halt von Edel Zweistein, einfach nur ein großartiger Name, halt gegen Jan Tenner aufgehetzt, weil er ein böser Dämon war. Es kommt zum Kampf gegen eine Unterwasserschlange. Der Kampf ist heutzutage auch noch sehr hörenswert. Vor allen Dingen, weil du halt auch das Resultat hörst und das auch gesprochen wird. Und dann kommt es halt noch zu einem kurzen Treff mit Zweistein und mit ein bisschen Dramatik, was dann mit Grüko passiert. Und am Schluss erhalten die Helden halt einen weiteren Hinweis, nämlich dass es auf diesem Pflanzenplaneten sein könnte.
Ich liebe der Schatz von Luria, einfach nur weil...
Dass eine riesige Perle ist, laut Zweistein.
Ja, das ist einfach, das ist mir als mit am besten noch in Erinnerung geblieben aus meiner Kindheit. Wahrscheinlich auch, weil das war eine der ersten Folgen, die ich vom Stein der Macht hatte. Oder die grüne Hölle. Und deswegen, als Kind macht sie noch nichts aus, dass du da komplett in die Handlung reingeschmissen wirst. Aber das ist einfach halt erinnerungswürdig. Und hier, die Blaupause ist da. Ein paar Sachen sind ein bisschen abweichend. Diese Paviten, sehr gut gesprochen. Es ist nicht uninteressant. Aber das könnte jetzt auch alles andere sein. Das ist ja total generisch. Das sind jetzt Delfin-Menschen, aber das könnten auch einfach Eingeborene sein, wie Koppas und Ulftu.
Hasenmenschen.
Hasenmenschen, Watership Down, Planet of the Apes,
Planet of the Dragon People. Oh nein, das hatten wir ja schon. Aber ja, es ist halt diese Blaupause. Und wenn du das jetzt halt hier überträgst, das ist halt, wie soll ich das sagen? Man hat ein bisschen dran gedreht. Das ist jetzt ein Wasserplanet mit ein bisschen Erde, auf der riesige Eidechsen rumkriechen.
Ist ja gar kein Wasserplanet. Die haben ja nur so ein Felsplateau.
Es ist halt einfach so künstlich, weil dieses vierte Zeichen, es könnte alles sein. Und ja, natürlich, es ist die Freundschaftsmuschel von unserem Wavegun-Petri.
Aber ich muss es sagen, was es fast komplett rausreißt, sind die geilen Dialoge teilweise. Das ist echt da, das Salz in der Suppe.
Also ich muss sagen, die Dialoge sind wirklich gut. Und zu denen kommen wir auch gleich, denn wir kommen jetzt erstmal zum
Lieblingscharakter.
Da bin ich ja etwas am Schwanken. Beim zweiten Hören hätte ich es fast Atun gegeben. Vor allen Dingen der erste Dialog ist sehr gut. Er bringt sehr gut rüber. Auch diesen Switch. Erstmal denkt er, boah, seid ihr Boten? Und dann, ihr könnt es nicht sein. Jetzt werdet ihr erstmal geopfert. Aber ansonsten hat er ja im Hörspiel fast nichts mehr zu tun. Deswegen, aufgrund der geilen Sprüche und Retourkutschen, gebe ich es dem guten alten Futura.
Du wählst Futura? Sehr gut. Dann muss ich sagen, dann nehme ich ergänzenderweise General Forbit. Denn ich muss sagen, seine Dialoge retten vor dem Totalausfall, muss ich sagen.
Ja, kann man nicht anders sagen. Also es ist entweder Futura oder Forbit. Forbit liefert die geilen Vorlagen. Futura macht so den Payoff, aber das ist eigentlich austauschbar. Finde ich gut, dass wir die beiden gewählt haben. Verdient.
Genau.
Verdient.
Richtig. Damit kommen wir zum
Zitat der Folge.
Oje, 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 ich kann mich nicht entscheiden. Stefan, du musst anfangen.
Ich habe mich schon entschieden.
Cool.
Es ist Forbit mit Natürlich sind wir Götter. Vom Himmel hinabgestiegen auf diesen Planeten. Und wer uns bekämpft, dem ist die göttliche Rache gewiss. Also es ist, wenn ich an diese Folge denke, dieser Spruch zaubert mir immer einen Grinser ins Gesicht. Also das hat er echt gut gemacht.
Ich mach's ein bisschen simpler, weil ich hätte es jetzt fast dem Jan gegeben mit dem, oder wo er sagt, niemand hat das Recht, sich in euer Leben einzumischen. Wenn du es sagst, es ist halt im Kontext ist das das Geilste, aber das Zitat der Folge an sich, das finde ich von Futura so geil, weil das auch so gut zu seinem Charakter passt. Eher so ein bisschen zurückhaltend und irgendwie, wo die dann den Gefangenen überwältigen. Guten Tag, wir sind ihre Gefangenen. Das finde ich sehr schön nonchalant. Übrigens auch wieder toll, nur einen Wärter dahin zu stellen, das haben wir noch gar nicht gesagt. Aber das geht ja nicht, das konnte ja nicht Atun machen, dann wäre ja wieder der Wärter Karl.
Stimmt. Und der muss sich ja schon um den Elefanten auf diesem Planeten kümmern. Ach halt, die gibt es da ja auch nicht. Zuckerstückchen gibt es dann wahrscheinlich auch nicht. Ja, so ein Mist aber auch.
Das ist wirklich der Elephant in the Room.
You're gonna tear me apart, Unka, hat Atun dann gebrüllt, als es ausgestellt dass die Gefangenen kommen.
Komm, das Skript ist immer noch besser als das Skript von The Room.
I did not hit her. Oh, hi, Jan.
What?
Oh, Mann, am Hintern.
Ah, ist das gut. Ich sehe, du bist auch ein großer Befürworter der sehr schlechten Filme. Auch auf diesem Gebiet bin ich ein großartiger Kenner. Da können wir mal einen eigenen neuen Podcast zu machen, weil wir immer so schön konsistent sind und so, So viel extra Zeit.
Wir könnten mal Filme besprechen, die wahrscheinlich Antenna inspiriert haben.
Ja.
Day of the Triffids wird mir da spontan einfallen.
Flash Gordon. Noch am allermeisten. Das ist ja. Eigentlich ist es Flash Gordon mit plus General Forbit. Aber da kommen wir noch zu.
Fazit und Folgenranking.
Oh. Also, Stefan, ich lasse dir mal den Vortritt.
Überlässt mir den Vortritt. Bin ich General Forbit oder was? Weil ich immer den Vortritt kriege. Also, was soll ich sagen? Wir fangen einfach mal bei der Mitte an. Was mir sehr gut gefallen hat, sind diese trashigen Dialoge. Die machen Spaß. Doch das, wo ich mich halt nicht dagegen erwehren kann, ist, wie halt wirklich fast alles übergangen wird, was so die letzten Folgen aufgebaut wurde und auch was von der Klassik übernommen wurde. Die Flugserien funktionieren nicht, das mit der Laserkanone, und das ist jetzt für mich wie Schloss des Schreckens eine 4 von 10. Mhm. Die Dialoge sind recht gut, aber so die Handlung und wie sie halt so ihren Aufbau hat, ist echt nicht meins.
Du wirst es nicht glauben. Ich gebe eine 7,5 von 10.
Okay.
Weiß noch, die Folge hat mir, als sie rauskam, auch recht gut gefallen. So ähnlich wie Fluch der Roboter. Aber jetzt nicht nur durch die Blaupausen. Es ist ein bisschen herkömmlich. Aber prinzipiell, der Kampf ist gut und spannend beschrieben. Da kann man nichts gegen sagen. Die Delfinwesen sind zumindest am Anfang noch relativ interessant. Es wird nicht viel mit denen gemacht, aber es ist okay. Und ich war schon immer ein sehr großer Befürworter von geilen Dialogen. Die reißen bei mir sehr viel raus, die Interaktionen der Charaktere. Mhm. Und das ist hier wirklich sehr gut. Und das sollte man nicht ungelobt lassen.
Okay, ist auf alle Fälle gerechtfertigt. Wie gesagt, wäre die Handlung ein bisschen besser, würde ich auch eine höhere Punktzahl geben. Und ich gebe dir halt recht, die Dialoge, die haben es halt rausgerissen, dass es halt kein Totalausfall jetzt hier bei mir wurde.
Aber ich kann auch deine etwas niedrigere Wertung verstehen. Sicherlich, die Argumente sind alle valide.
Innere und äußere Validität. Kennt man ja.
Jetzt fällt mir nichts mehr ein.
Ja, dann würde ich mal sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Ja, und jetzt, liebe Jantenna-Freunde, jetzt könnt ihr eure Ohren spitzen, denn jetzt kommen wir etwas regelmäßiger. Versprochen. Uiuiui.
Wir haben es fest eingeplant. Ob es funktioniert, das werdet ihr ja mitkriegen.
Also die nächsten Folgen kommen heute, morgen oder übermorgen.
Genau.
Sei denn, es ereignet sich etwas Ungeheuerliches.
Genau.
Ihr Lieben, dann war's das. Die Folge ist im Kasten.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.